Also, kennt ihr die Phasen jeder kreativen Vorbereitung, vor allem der Predigtvorbereitung? Ich stelle es euch einmal vor. So, die erste Phase ist: Ich habe hier eine super Idee. Damit fängt es an. Und dann kommt die zweite Phase und da sagt man: Ist irgendwie schwieriger als gedacht. Dritte Phase der Predigtvorbereitung, auch des kreativen Prozesses, ist: Na, das taugt nichts. Vierte Phase ist: Ich tauge nichts. Jeder andere würde das gut hinkriegen. Fünfte Phase: Das könnte funktionieren. Sechste Phase: Ich habe hier eine super Idee. Und so ging es mir auch mit der Vorbereitung von dieser Predigt hier. Ich war irgendwo in Predigtphase 2 mit leichter Tendenz zu Predigtvorbereitungsphase Nummer 3. Und da schickt mir jemand aus der Gemeindeleitung einen Artikel zu, also online einen Artikel. Und es geht um Freundschaft und um Gemeinschaft. Und das war in dem Moment so meine Rettung bei der Predigtvorbereitung. Der Artikel handelt von Einsamkeit unter Müttern. Laut einer Umfrage, die da vorgestellt wurde, unter 1000 Müttern, sind Mütter heutzutage einsamer als je zuvor. Und das, was ja dem Namen nach helfen sollte, dass wir nicht mehr so einsam sind, nämlich die sozialen Medien, das ist ein ganz starker Faktor für Einsamkeit bei Menschen allgemein, dass man dann Gedanken denkt wie: Ach, ich kann nichts oder niemand interessiert sich für mich. Und diese Umfrage wird dann publiziert und als Antwort auf diese Veröffentlichung kriegt die Autorin, die heißt Julie Jagen, witziger Name, Julie Jagen, kriegt eine Flut an E-Mails, die sagen: Ja, genau so geht es mir. Das kenne ich auch. Aber alle fragen sich: Ja, was ist denn die Lösung? Also nicht nur Mütter sind einsam, sondern allgemein Menschen sind heute einsam, obwohl wir so viele technische Hilfsmittel haben. Und sie schreibt dann einen zweiten Artikel und formuliert dann so Lösungsvorschläge. Die klingen dann so: Statt sozialen Medien lieber mal jemand anrufen. Also wenn du auf dem Sofa liegst und das so dein Ding ist, ruf doch jemanden an. Zweitens, regelmäßige Treffen mit Freunden im Kalender notieren, hat man schon mal drinne. Drittens, weniger Kopfhörer tragen. Ich weiß nicht, ob ihr das macht so, viele Leute mit Kopfhörer immer unterwegs, hilft nicht beim Menschen kennenlernen. Aber den besten Tipp fand ich immer noch: Einfach eine Hose anziehen und rausgehen. Ja, cooler Tipp. Denn jeder von uns braucht Beziehungen. Und obwohl wir all diese Hilfsmittel haben, Smartphones und E-Mail und Messenger und all das, tun wir uns irgendwie schwer damit. Wir tun es irgendwie schwer, in Beziehungen mit Leuten zu treten. Da ist zum einen der Kalender, der so voll ist mit Terminen. Gerade eine Mama von einem Teenie-Jungen am Freitag getroffen, die sagt: Es ist so voll bei uns gerade. Kennt ihr das? Und ich frage Teenies, genau, ich frage Teenies: Ah, was geht? Ah, ich habe so viel zu tun. Ich frage Leute bei uns in der Gemeinde, die sind in Rente gegangen, und sagen: Boah, ich hab so viel zu tun. Er fragt sich: Okay, scheinbar geht uns allen das so. Mit einem kenianischen Pastor diese Woche gesprochen, der sagt: Je wohlhabender die Gesellschaft, desto beschäftigter die Menschen. Vielleicht was dran. Und zugleich haben wir ja hoffentlich auch tolle Beziehungen, tolle Freundschaften, die sich so über die Jahre entwickelt haben. Aber auch wenn wir langjährige Beziehungen haben, hat sich damit bestimmt auch manche Frustration eingeschlichen oder manche Verletzung, manche Enttäuschung, manches, das man sich ursprünglich so ein bisschen anders vorgestellt hat. Und manchmal ist das sogar in Gemeinde so. Dann ist der Traum von Gemeinde schöner als die Realität von Gemeinde. Und das ist irgendwie so eine Spannung, oder? Also Theologen und Soziologen und Psychologen sind sich einig, wir brauchen einander, Menschen brauchen Menschen, wir sind Bindungswesen. Und gleichzeitig merkt man, wenn man in eine Beziehung reingeht, ob das eine Liebesbeziehung ist oder eine christliche hier in Gemeinde, das kann auch ganz schön wehtun oder enttäuschen und frustrieren, wenn man sich da wirklich reingeht. Also was machen wir damit? Ich werfe heute mit euch gemeinsam einen Blick in die Bibel, und zwar in den Korintherbrief. Steht im zweiten Teil der Bibel, 1. Korinther 12. Da verbringen wir heute ein bisschen Zeit. Wenn du jemand bist, der gerne mitliest in seiner Bibel, ob elektronisch, digital oder eben als Papier, kannst du dahin aufschlagen und mal gucken, ob du das auch findest, was ich finde. Also, im ersten Jahrhundert, vor langer Zeit, gibt es das Römische Reich, ungefähr die damals bekannte Welt umspannend. Und dann gibt es da eine Stadt in dem griechischen Teil, nämlich in Korinth. So, Korinth ist ein Knotenpunkt von Osten nach Westen, Menschen unterschiedlichster Art leben dort, so ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen und auch religiös geht da einiges. Da gibt es einige Mysterienkulte, die dort praktiziert werden. Das ist ganz wichtig, um zu verstehen, worüber ich spreche. Es gibt verschiedene, wenn du nicht weißt, was ein Mysterienkult ist, irgendwas Okkultes. Ja, das gab es damals. So, das läuft in Korinth und seit kurzer Zeit gibt es da in Korinth auch eine Kirche, eine christliche Gemeinschaft. Und die hat es in sich. Also das sind Leute, die total leidenschaftlich Gott nachfolgen, aber die sich zum Beispiel beim Abendmahl in die Haare kriegen, irgendwie streiten rund um das Abendmahl. Dann gibt es Grüppchenbildung rund um den Lieblingsleiter. Die eine sagen, ich bin mit Team Julia, die andere sagt, ich bin Team Lennart und dann gibt es da so Streit. Also als ein Beispiel. Ich habe mir übrigens gegönnt, mich vor dieser Predigt hier nicht über eure Gemeinde zu informieren. Das hilft mir frei zu predigen, deswegen alles, was ich jetzt sage, die Fettnäpfchen, die ich mitnehme, meldet euch später bei mir. Zu der Zeit gibt es auch keinen Adel, also keinen König in Korinth, keinen, der das ansagen hat. Das heißt, die Leute, die viel Geld haben, die sagen was an, was da läuft. Nicht nur in der Gesellschaft, sondern zum Teil sogar in der Gemeinde. Mehr Geld, mehr Einfluss und so weiter. Und wenn ich das so beschreibe, merkt ihr schon, boah, Gemeinde war noch nie so richtig ein Entspannungsbad, sondern es ist immer so ein Mix an verschiedenen Leuten. So, Paulus, der diese Gemeinde mit gegründet hat oder dabei war, der reagiert auf die Probleme, von denen er hört. Und er antwortet ihnen jetzt erstmal mit ein bisschen Theologie. Also, was denken wir eigentlich über Gott? Und versucht da, den Problemen Herr zu werden. Und er benutzt dafür ein Bild vom Körper. Verschiedene Körperteile, die gemeinsam einen Körper ergeben. Und das macht er nicht aus Versehen oder weil er gerade so einen genialen, kreativen Gedanken hatte, sondern das hat einen Grund. Den möchte ich euch erklären. Es gab zu der Zeit in Korinth einen Tempel für die Liebesgöttin Aphrodite. Und Teil des Gottesdienstes war, dass man Geschlechtsverkehr hatte mit einer der Tempelpriesterinnen da. Und man wollte quasi so mit seiner körperlichen Vereinigung seine Hingabe an die Gottheit ausdrücken und hat da das gute Leben gesucht. Er hat gesagt, oh, wenn ich jetzt mit dieser Tempelpriesterin schlafe als Hingabe, so da ist gutes Leben zu entdecken, da finde ich Erfüllung und so weiter. Und witzigerweise oder interessanterweise gibt es aus dieser Epoche auch noch von Archäologen entdeckte Tongefäße, Tongebilde. Und es stellt sich raus, das sind Genitalien, die sie damals angefertigt haben. Das waren so Weihegaben, die die auch zu ihrem Tempel hingebracht haben für Asklepios. Vielleicht schon mal gehört, Asklepios, der Gott der Heilung. Und haben gesagt, oh, wenn ich diese Dinger da opfer und mich da so hingebe, die kaufe für viel Geld und so, dann finde ich Heilung, dann finde ich Erfüllung. Ich beschreibe das, ne? Körper, Kult, Hingabe. Okay. Und sie versuchen da Erfüllung zu finden. Paulus greift jetzt genau diese Sehnsucht auf. Und er kennt seine Korinther. Wenn er euch schreiben würde, würde er die Menschen der Stade kennen. Ich weiß nicht, was bei euch so das Ding ist. So. Vielleicht Karriere, vielleicht auch so ein Wellness-Trend. Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall, das war so das Thema da, dass sie körperlich auf verschiedene Art und Weise versucht haben, das gute Leben zu finden. Und jetzt benutzt er dieses Bild vom Körper, um ihnen zu sagen, ey, es gibt einen anderen Ort, um Erfüllung zu finden, nämlich die Gemeinde. Und wir lesen das hier jetzt hier, wenn du deine Bibel dabei hast, ab Vers 25. Paulus sagt, es darf im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Also sagt quasi, ey, wenn du dich danach sehnst, Leben zu finden, und trotz all der Streitigkeiten, die ihr als Gruppe miteinander habt, ist Erfüllung und Freude zu finden in der Gemeinschaft, die sich Kirche nennt, in einem Ort, der ganz unterschiedlich zusammengefügt etwas Wunderschönes ergibt. Ich versuche das mal deutlich zu machen. Ich habe euch schon verraten, dass ich Kinder habe. Und einer unserer Söhne, also eigentlich mehrere, ist total sportbegeistert. Und es ist schon ein paar Jahre her, da haben wir ihm so Tischtennis-Sachen geschenkt. Und ich weiß noch genau, wie wir so im Wohnzimmer saßen. Also ich saß da und habe da was gelesen. Und er hat immer so Tischtennis gespielt. Hat er manchmal auch, weiß nicht, ob das hier geht, gegen die Wand gespielt. Und ich habe ihn so gesehen, wie er da so gespielt hat. Und ich habe mich dann irgendwann gefragt, sage ich es ihm? Verrate ich ihm, wie man dieses Spiel spielt? Oder genieße ich weiterhin mein Buch? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich es ihm verraten habe oder ob er irgendwann selber drauf gekommen ist. Aber im Grunde spielt man dieses Spiel, wie ihr sicherlich wisst, zu zweit. Erst dann macht es Sinn und erst dann macht es richtig Freude. Und das ist 1. Korinther 12. Im Leben miteinander, wie beim Tischtennis, brauchen wir andere Menschen immer wieder, damit es wirklich Spaß macht, damit wir Erfüllung finden. Also jetzt kommt die kalte Jahreszeit, man hat vielleicht eine dicke Jacke an. Kennt ihr das, wenn es dann so hinten irgendwo so anfängt zu jucken und man kommt nicht so richtig ran und hat so eine dicke Jacke? Und dann hast du einen lieben Menschen, dem du so sehr vertraust, dass du ihm sagst, oh, könntest du mich da vielleicht mal ganz kurz irgendwie kratzen? Und wie gut das ist, das ist 1. Korinther 12. Sehr biblisch. Ja, oder wir wissen manche Dinge nicht und wir merken, boah, ich kriege das nicht alleine hin. Ich bin heute mit einem schwarzen Auto hierher gefahren, das habe ich vor einem knappen Jahr gekauft und ich habe keine Ahnung von Autos, gar nicht. Aber ich habe einen guten Freund, der hat Kfz-Mechaniker gelernt und der ist mit mir vor einem Jahr hier quer durch Deutschland getourt, hat mit mir Autos angeguckt und Sachen gehört, die ich nicht gehört habe und Sachen geprüft, die ich nicht gesehen habe. Und er hat dafür gesorgt, dass ich nicht übers Ohr gehauen wurde beim Autokauf. Wir brauchen einander. Das ist der Gedanke und das Gleiche gilt für die Matthäusgemeinde in Stade. Ihr braucht einander. Und das ist so toll, hier zu hören, ey, da öffnet eine Familie ihr Haus, wenn ich das richtig verstanden habe, und es gibt Waffeln. Gabe der Gastfreundschaft. Ja, wir haben schon mal was eingekauft. Kommt, egal, ob ihr was dabei habt oder nicht, kommt einfach. Wie absurd wäre diese Gabe der Gastfreundschaft ohne Gäste? Total doof. Dann haben wir da hinten ein Team an der Technik. Voll cool, dass es euch gibt. Aber wie blöd wäre eure Begabung ohne eine Band? Also das Knöpfchen drehen würde wahrscheinlich nur halb so viel Spaß machen, wenn hier keine Geräusche entstehen würden, oder? Genauso denke ich, ist es mit Seelsorge ohne Ratsuchende. Die Gabe der Heilung ohne jemanden, für den man beten kann. Wir brauchen einander. So ist das gedacht. 1. Korinther 12 macht klar, wir sind nicht dafür gemacht, allein zu sein, sondern das ganze Spiel, das Leben oder auch Kirche macht mehr Spaß, wenn es da zwei Leute gibt. Einer, der den Ball hinspielt, der andere, der zurückspielt. Dass wir miteinander unterwegs sind. Waffeln backen für Menschen, Tontechnik machen für andere und es gäbe sicherlich noch viele weitere Beispiele. Wir brauchen einander. Aber weißt du was? Nicht nur der Pastor braucht dich, damit du ihn hörst, während er predigt. Nein, du brauchst auch den anderen. Du brauchst die anderen. Und ich versuche das jetzt einmal zu zeigen, um euch neu zu begeistern für das, was Kirche ist, für das, was Gemeinde ist. Also, in Korinth gibt es mehrere Probleme. Ein paar habe ich schon genannt. Und die Wurzel, der Grund für diese Probleme ist ganz oft Unreife und Egoismus. Kennt ihr nicht, aber damals war das so. Vor 2000 Jahren gab es unreife Menschen und egoistische Menschen. Und wir gucken das uns einfach mal an, ja? Also das Abendmahl wurde als richtige Mahlzeit gefeiert. So, jetzt habe ich schon verraten, es gab eine ganze Menge reicher Leute, die eben nicht so lange arbeiten mussten wie die anderen. Das heißt, die waren früher beim Essen und haben sich schon mal die Bäuche vollgeschlagen, den Wein weggebechert und wenn die anderen kamen, dann war nichts mehr da. Und sie hielten das für besonders geistlich. So als wenn, ich habe gesehen, ihr habt hier eine Küche, ich habe in froher Hoffnung schon Kaffeekannen gesehen. Ja, da gibt es bestimmt Leute, die das vorbereiten. Und stell dir einfach vor, ja, die sind da in der Küche aktiv und es gibt ein paar von uns, die gehen nach dem Gottesdienst hin, schlürfen den Kaffee weg und wenn die aus der Küche kommen, sagen, ey, sorry, wir waren halt die Ersten. So ein bisschen ist die Situation in Korinth. Ja, es war so kein Miteinander, sondern ein Gegeneinander, keine Gemeinschaft, sondern ey, Hauptsache ich kriege meinen Kaffee, Hauptsache ich kann heute was mitnehmen aus der Predigt, aber ist ja egal, wer hier die Stühle gestellt hat oder so. Ist so ein bisschen, wir müssen das übertragen auf unsere Situation. Und die Bibel stellt jetzt hier in Vers 25 so eine andere Haltung vor, Und sie sagt, es darf nämlich im Körper, der Kirche, der Gemeinde, nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Ey, wir machen miteinander Gottesdienst. Wir singen miteinander. Nicht nur der Herr, der hier vorne den Bass spielt, Lahm leider vergessen, aber wir haben schon gebetet, toll. Sondern wir sind miteinander hier, um Gottesdienst zu feiern. Und die Bibel redet dann von einer Win-Win-Situation. Ich kümmere mich um dich und verliere dabei nicht. Das ist so der Gedanke, ja? Anstatt dass ich nur für mich sorge und du für dich sorgst, nein, wenn wir füreinander, miteinander unterwegs sind, dann gewinnen wir alle, haben wir alle mehr Spaß dabei. Warum ist das so? Weil wir für Gemeinschaft geschaffen sind. Und in Gemeinschaft entdecken wir, wer wir sind. In Gemeinschaft entdeckst du, wer du wirklich bist. Und ich möchte dir jetzt mal so drei Lügen aufgreifen aus meinem Leben. Und du kannst mal gucken, ob du eine von denen auch aus deinem Leben kennst. Also, honest talk, real talk. Erste Lüge, ich kann nichts. Kennt man vielleicht, ja? Richtig ist, ich kann nicht alles. Aber jeder von uns kann etwas. Jeder von uns kann etwas. Ab Vers 8, wenn du da mal reinschaust, ja, werden verschiedene Gaben beschrieben, die besonders in Beziehungen miteinander erst wirklich Sinn ergeben, ja, wie die Gabe der Heilung. Ist total toll, dass du die Gabe der Heilung hast, aber wenn du nie für jemanden betest, dass er oder sie geheilt wird, ist so, als hättest du die Gabe nicht. Es gibt die Gabe der Barmherzigkeit. Ja, ist ja schön, dass du in deinem Herzen Barmherzigkeit fühlst, aber wenn nie jemand, der Not ist, etwas davon hat, das ist genauso, als hättest du diese Gabe nicht. Die Gabe der Prophetie. Oh, du hast so einen Impuls, aber du weißt nicht, ist das von Gott, ist das Verdauung, was ist das hier gerade so? Du wirst es ja erst erfahren, wenn du es weitergibst und merkst, boah, das hat hier meine Schwester oder mein Bruder gerade erbaut und ihm gut getan und so weiter und so fort. Ne? Gemeinschaft mit anderen zeigt uns, was wir können, zeigt aber auch, was wir nicht können und das ist okay. Ich muss gar nicht, also ich muss Tontechnik Gott sei Dank nicht können, weil es da Leute gibt, drei Leute aus unserer Gemeinde, die das gerade machen. Die erste Lüge, die wir entlarven können, wenn wir in diese Gemeinschaft treten und wenn wir Dinge ausprobieren. Die zweite Lüge lautet, niemand sieht mich. Richtig ist, nicht jeder sieht dich. Also, niemand sieht mich, richtig ist, nicht jeder sieht dich. Aber die Menschen, mit denen du unterwegs bist, die nehmen dich wahr. Deswegen ist vielleicht ein Ansatz zu sagen, boah, ich gehe jetzt einfach mal rein in den Kinderdienst, in die Kinderkirche, Kindergottesdienst und mache da mit. Ich gebe das als ein gutes Beispiel, weil ich da auch lange Jahre aktiv gewesen bin. Und du wirst erleben, dass Kinder auf dich reagieren. Die werden nicht Danke sagen, wenn das normale Kinder sind. Vielleicht schon. Aber sie werden mit dir lachen. Wenn du mit ihnen malst, Kinder sind so dankbar für Aufmerksamkeit. Die werden sich freuen. Wenn du mit ihnen spielst, die werden auf dich reagieren. Und selbst wenn sie dir nicht die große Wertschätzung bringen oder Eltern das manchmal, ich bin selber ein Papa, ne, vermissen lassen, dank, du bist mit einem Team unterwegs. Also zumindest habe ich da ein paar Erwachsene unten gesehen. Und bei uns sind es auch ein paar Erwachsene, ja. Dass man sagt, ey, wie cool, wir haben hier zusammen was erlebt, was Schönes, was nicht so Schönes. Und wenn ich sonntags in die Matthäusgemeinde komme, dann kenne ich vielleicht nicht jedes Gesicht hier, aber ich kenne die zwei, drei Leute, mit denen ich im Kinderdienst aktiv bin. Unser Lobpreisteam zum Beispiel, die proben immer fleißig und die haben mal ganz bewusst einfach so einen Spieleabend zusammen gemacht. Einfach, um Zeit miteinander zu verbringen, sich wahrzunehmen. Sind jetzt gerade weggefahren, das kostet Zeit, das kostet Geld, das muss man mit der Familie planen. Aber sie sind miteinander unterwegs und ich wette mit euch, diese Lüge wird an dem Wochenende entlarvt. Niemand sieht mich. Nein, wir sind hier zusammen. Dritte Lüge, ich bin allein. So, ab Vers 12 wird was Theologisches beschrieben. Wir alle sind miteinander verbunden. Wenn du Jesus nachfolgst, gehörst du zur Familie Gottes. Das sieht man nicht, aber das ist wirklich wahr. Durch den Heiligen Geist sind wir miteinander verbunden. Helmut und ich, obwohl der eine in Stade hockt und der andere in Hamburg. Wir sind Brüder in Christus, sind wir ganz eng miteinander verbunden. Und diese unsichtbaren Realität drücken wir aus, wenn wir zum Beispiel Gottesdienst feiern. Ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns sonntags treffen. Dass wir immer wieder mal sagen, ja, ich weiß nicht, wie er da heißt, ich nehme mal die Irmgard. Ja, mit Irmgard bin ich zusammen unterwegs und jeder ist so an seinem Ort und vielleicht fühlt sich Irmgard manchmal allein und du dich auch in deiner Arbeit oder so. Aber wenn wir sonntags zusammen, guckt euch mal um, So viele Leute folgen Jesus nach. Das ist doch eine Ermutigung. Auch in den zweifelnden Momenten, wo man sagt, ich fühle Gott gerade nicht, aber er ist trotzdem da. Ich bin allein, dem begegnen wir uns, wenn wir in den Gottesdienst gehen. Ich habe dir 3 Sachen mitgebracht, die du vielleicht tun kannst, wenn du sagst, oh, das ist heute für mich. Erste Sache, sprich jemanden an. Also es kann ein Mensch von hier vorne sein, Julia oder Petra oder also Leute, die hier irgendwie dazugehören. Ich bin, wie gesagt, leider nachher wieder weg. Aber so Leute, die so aussehen, als wüssten sie Bescheid, sprich mal jemanden an. Zweiter Tipp ist, arbeite mit. Das ist so cool, eben auch an Gemeinde. Es gibt eigentlich für jeden was zu tun. Egal welches Talent du hast, egal welches Zeitbudget du hast, ob du sagst, ich habe 1 Stunde in der Woche, die ich geben kann, oder ich habe 5. Aber für jeden gibt es ja hier was zu tun. Und wie gesagt, in diesem Tun erleben wir, ich werde erkannt, ich erkenne, was ich selber kann und so weiter. Und ich möchte es so formulieren, gerade weil ich als Pastor auch so ein bisschen, könnte man sagen, der macht jetzt hier nur Werbung, weil er muss. Ich glaube, gerade in unserer Zeit, wo Einsamkeit so ein großes Thema ist, ist Mitarbeit die ausgestreckte Hand der Gemeinde für dich, weil du in Mitarbeit gesegnet wirst, weil du in Mitarbeit Erfüllung findest, Menschen kennenlernst. Und es ist deine Entscheidung, ob du sie ergreifst. Ist ja alles freiwillig hier. Das Dritte, was ich mir aufgeschrieben habe, melde dich für eine Kleingruppe an. Du findest den Kontakt für die Kleingruppen auf der Website der Matthäusgemeinde unter Gemeindeleben. Und wenn du willst, gibt es bestimmt einen Platz für dich. Also ich habe zumindest am Freitag so gecheckt, es gab irgendwo noch Plätze. Man lernt Leute kennen. Und das Ding ist, bei allen 3 Entscheidungen merkst du, euer Pastor wird euch das nicht aufzwängen, kann er gar nicht. Und der Ball liegt bei dir. Mache ich da was draus? Oder nicht? Möchte ich die Initiative ergreifen? Oder nicht? Möchte ich gekannt werden? Möchte ich entdecken, dass da was ist? So. Vielleicht bist du skeptisch oder distanzierst oder sagst, oh, bin ich froh, dass dieser Typ mit dem grünen Pulli nicht mein Pastor ist. Und bald wieder weg. Wie gut. Ich verspreche dir, ich bin dann wieder weg. So. Aber du merkst, oh, ich habe irgendwie Vorbehalte bei dieser Predigt. Ich wollte irgendwie ermutigt werden. Jetzt sitze ich hier. Wenn ich mich einbringe, werde ich bestimmt verletzt oder lande im Burnout oder beides. Ich weiß nicht. Da möchte ich dir darauf antworten. Wenn du Angst vor Überforderung hast, dann kenne ich das. Manuel und ich haben auf dem Weg hierher gebetet, dass wir mutig sind und dass wir keine Angst haben vor Überforderung. Also wir kennen das. Aber wenn du überfordert bist, dann geh kleine Schritte. Tatsächlich hilft ja jeder kleine Schritt, den du gehst, dass jemand anders nicht in der Überforderung landet. Irgendwie logisch, ne? Also je mehr Schritte man geht, so kleine Schritte, hilft doch auch dem Gesamtpaket. Und vielleicht hilft dir auch ein Perspektivwechsel, der mich total ermutigt hat. Wir haben bei uns in der Gemeinde einige, die selbstständig sind. Gibt es hier vielleicht auch. Ja, man ist selbst und ständig aktiv. So. Und ich habe irgendwann gedacht, boah, ich muss mal da mal pastoral bei dieser Frau eingreifen. Die ist ja völlig, also was die im Job gerade leistet, der Wahnsinn. Und habe mich gemeldet und gesagt, du, ich glaube, es ist ganz gut, wenn du dein Ehrenamt zurückstellst, pausierst, weil du hast so viel zu tun. Und dann hat sie gesagt, nein, mach das nicht. Gerade wegen meiner beruflichen Krise brauche ich die Gemeinde. Mir tut das so gut, weil da eine andere Atmosphäre herrscht, ein anderer Ton herrscht, weil ich da was geben kann und einen tieferen Sinn sehe. Lass mich da drinnen. Gerade das trägt mich durch meine Krise im Job, dass ich hier einen Ort habe, wo ich Sinn finde und Gemeinschaft. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Der 2. Einwand, den ich benannt habe, ist diese Angst, verletzt zu werden. Und wenn du davor Angst hast, verletzt zu werden, dann möchte ich dir gern ein Versprechen geben. Du wirst verletzt werden. Wenn du in Gemeinde bist, musst du nur lang genug da sein, dann wird dich jemand verletzen. Es wird passieren. Und das nicht, weil die Matthäusgemeinde bevölkert ist von lauter Idioten, sondern weil die Matthäusgemeinde bevölkert ist von lauter Menschen und jeder Mensch ist irgendwann auch mal zwischendurch drin ein Idiot. Ist einfach so, oder? Selbst der Mensch, den du geheiratet hast, könnte ab und zu Entscheidungen treffen, die du nicht 100% mitträgst. Dietrich Bonhoeffer war ein Pfarrer, Theologe, Pastor zur Zeit der Nazis und er hat was ganz Entlarvendes gesagt, das möchte ich gerne mit euch teilen. Er sagt, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die Gemeinschaft selbst, wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Nicht der fernste Mensch ist uns das größte Geheimnis, sondern gerade der Nächste. Ist auch in Ehe so, ne? Wenn man denkt, was? Wie kann man so? Und dann sagt er, ey, manchmal kann man so ein Bild von Gemeinde haben, sagen, oh, was müsste alles sein und dies und wir hätten schon längst, keine Ahnung, was man hier machen müssen, dass man so eine hohe Messlatte an die Gemeinde, ist dann ja nicht mehr meine Gemeinde, sondern so, die Gemeinde müsste mal, dass man diese Gemeinschaft zerstört durch schlechtes Gerede und was nicht alles. Also, wer nicht verletzt werden will, lebt am besten allein, aber alleine lebt es sich nicht am besten. Und deswegen möchte ich dir jetzt zum Abschluss der Predigt nochmal so einen Perspektivwechsel anbieten. Keiner von uns kommt ohne Narben und Verletzungen durchs Leben, kommt noch nicht mal durch die Kindheit, ohne verletzt zu werden. Das ist leider so. Aber vielleicht wäre es ja cool, wenn wir uns einmal überlegen, was bedeuten denn diese Narben, die jeder von uns hat und diese Verletzungen. Meine Mama, haben wir gestern Geburtstag groß gefeiert und mein Elternhaus steht neben dem Friedhof, deswegen war da auch gestern wieder auf dem Friedhof und dachte, okay, irgendwann ist auch dieses Leben vorbei. Jetzt spul mal so ans Ende deines Lebens, egal wie alt oder jung du dich fühlst. Ich glaube, das letzte Mal war die Sterblichkeitsrate noch bei 100%. Das heißt, wir alle werden sterben. Wir sind so am Ende unseres Lebens und du guckst so zurück als alte, weise Frau oder alter, weiser Mann und du siehst deine Narben, die Verletzung, all das, was nicht geklappt hast. Stell dir mal vor, diese Narben wären keine Verletzung, diese Narben wären nichts, wofür du dich schämst, sondern es wären Trophäen. Stell dir vor, deine Verletzungen wären Auszeichnungen für Gemeinschaft, die du gelebt hast. Und dann kannst du sagen, ey, guck mal hier diese Narbe. Ich habe mir meine Ehe wirklich was kosten lassen. Ich habe gekämpft. Guck mal diese Narbe hier. Das ist mein bester Freund gewesen, meine Freundin. Ich habe mir Freundschaft was kosten lassen. Ich bin drin geblieben. Und dann guck mal diese Narbe hier. Es war Gottes Familie. Aber sie ist es wert gewesen, denn Jesus hat sein Leben für sie gegeben. Ich möchte jetzt mit uns in so eine Zeit des Gebetes gehen und ich erkläre euch einmal, wie ich mir das vorstelle. Wir nehmen uns Zeit für ein Gebet und ich habe einen Bibelvers mitgebracht, der steht jetzt nirgends, den kannst du in deiner Bibel aufschlagen oder den einfach nur hören, betend hören. Und der sagt was ganz Tiefes Geistliches über euch als Gemeinde. Steht im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 3. Da steht, bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Also es ist der Heilige Geist, der hier die Kirche gebaut hat und der euch so zusammengestellt hat. Und dein Job ist gar nicht so sehr, Gemeinschaft zu schaffen oder Einheit. Unser Job ist einfach nur, diese Gemeinschaft nicht kaputt zu machen. Das ist was anderes, ne? Der Heilige Geist schenkt euch Einheit. Und deine Aufgabe ist es, diese Einheit nicht kaputt zu machen. Und jetzt kommt der zweite Teil. Der Frieden, den man nicht selber produziert, der Frieden, der von Gott kommt, soll euch alle miteinander verbinden. Nochmal, der Heilige Geist hat diese Gemeinde hier gebaut. Das ist sein Werk. Und wenn wir jetzt gleich beten, beten wir, dass der Friede, von dem die Rede ist, dass der hier sich ausbreitet in euren Gedanken und in euren Herzen. Ich erkläre euch mal, wie ich mir das vorstelle. Ich habe jetzt verschiedene Themen angerührt und wir würden gleich in der Weise beten, dass wir uns einfach nur für Gott öffnen. Wir können uns gleich, denen, denen das möglich ist, hinstellen. Wenn ihr so wie ich seid, hilft es, die Augen zu schließen, weil man unheimlich schnell abgelenkt ist. Und dann steht ihr da. Und wenn du möchtest, kannst du als Zeichen deiner Offenheit die Hände öffnen. Wie gesagt, wir waren gestern bei meiner Mama, die hat dann Naschis verteilt, so Süßigkeiten. Wisst ihr, wie meine Kinder da standen, als die Süßigkeiten gab? Nein, wie waren die da? Die waren so oder so, die haben zugegriffen. Und die Bibel sagt, wenn wir zu Gott kommen, kommen wir zu einem guten Vater, der uns Gutes gibt. Also das können wir uns so hinstellen und dann leite ich durch diese Zeit des stillen Wartens. Also, wenn ihr mitmachen wollt, stellt euch gerne einmal hin. Ich danke euch sehr, dass ihr so mitmacht. Das ist richtig cool, dass ihr mir vertraut. Und du kannst schon mal die Augen schließen. Und ich möchte kurz was nochmal zum Heiligen Geist sagen. Der Heilige Geist wird in der Bibel als Tröster vorgestellt. Und manche von euch, wenn ihr an Gemeinschaft oder an Kirche denkt, dann gibt es Sachen, die euch traurig machen. Es kann sein, dass Gott euch heute einfach trösten möchte, neu den Arm im Bild gesprochen um euch legen möchte. Der Heilige Geist ist auch ein Fürsprecher. Es kann sein, dass du dich anklagst oder dich für irgendetwas schämst, was in Beziehung passiert ist. Es ist nicht die Stimme Gottes, sondern er spricht für dich. Es kann sein, wenn gleich Gedanken kommen, dass du einfach jemanden brauchst, der sagt, ey, ich bin für dich, ich mag dich. Der Heilige Geist ist auch jemand, der uns heilt. Vielleicht ist es dran, Dinge zu heilen. Also, ich würde es jetzt so machen, dass wir jeder für sich gleich einfach einmal so leise still betet, komm, Heiliger Geist. Damit meinen wir nur, du bist herzlich willkommen bei mir in meinen Gedanken. Und dann warten wir und ich bete es auch von hier vorne. Also bete es doch in deinem Herzen, wenn du möchtest, dass Gott neu an dir wirkt, wie im Epheserbrief. Komm, Heiliger Geist. Und dann bete ich für uns. Ich danke dir, Herr, dass du hier bist. Du hast das Band der Einheit geschenkt. Dein Friede ist da. Und ich bete jetzt auch. Komm, Heiliger Geist.